Ja, wir haben es versprochen, wenn es ganz wichtige Neuigkeiten gibt zu den Philadelphia Eagles, melden wir uns mit einer neuen Folge von Brotherly Talk, natürlich auch mittendrin in dieser normalerweise recht zähen Phase zwischen Offseason und Preseason in der NFL. Erstmal hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Für diejenigen, die zum allerersten Mal zuhören, hier gibt es für euch alles Wichtige zu den Philadelphia Eagles, egal ob ihr schon Eagles-Fan seid oder noch werden wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ja, und in dieser Woche gibt es tatsächlich ein paar ganz wichtige Neuigkeiten, die auch uns hier im Podcast betreffen, also zumindest einen ganz wichtigen Teil dieses Podcasts, denn seit gestern ist es raus, Leute. Jalen Hurts und Jason Kelce haben im vergangenen Jahr das meiste Merchandise, also die meisten Fanartikel verkauft unter allen Spielern in der NFL. Ja, und wenn ihr den Brotherly Talk ein bisschen kennt, müsst ihr mit dieser Info doch einfach nur eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, in wessen Kleiderschrank das ganze Zeug hängt. Lieber Tim, Mr. Eagles Merch himself. Erstens, möchtest du in diesem Zusammenhang Infos zu deinem Kleiderschrankinhalt und zu deinem Kontostand mit uns teilen? Und zweitens, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan? Oder müsste ich heute die Frage eigentlich so stellen, Tim? Wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Phillies Fan?
So viele Fragen auf einmal. Hallo da draußen. Wir haben euch vermisst. Wir haben uns natürlich auch gegenseitig vermisst, Flo und ich. Also eigentlich ist das ja der Hauptgrund, dass wir wieder mal ausführlich miteinander über die Eagles quatschen wollten. Ja, ich fange mal an. Das Trikot von Kelce habe ich in der Tat schon. Das Trikot von Jalen Hurts habe ich meinem Bruder Dennis überlassen. Und ja, ich muss sagen, ich darf auf jeden Fall nicht so oft nach Philadelphia reisen. Ansonsten reißt das nämlich ein großes Loch in mein Erspartes. Ich bin, wie du weißt, Flo, und du hast es ja auch eben schon gesagt, ein absolutes Merch-Opfer. Und ihr könnt es gerade nicht sehen, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, habt ihr es in der Vorankündigung gesehen. Philadelphia Phillies, ich war am Wochenende in London und natürlich bin ich auch da wieder Opfer meines Merch-Kaufdrangs geworden. Aber vor dem Hintergrund freue ich mich immer wieder über neue Fanartikel und ja, mal schauen, was diese Saison noch alles rauskommt und was ich mir am Ende des Tages kaufen muss.
Heute also tagesaktuell ist unser Tim Philadelphia Phillies Fan. Ich hoffe, du schaffst den Switch zu den Eagles an dieser Stelle. Voll schön jedenfalls, dass wir mal wieder eine Folge zusammen aufzeichnen heute. Hast ja auch schon gesagt, ist ja schon Folge 15, Tim. Ein bisschen vermisst habe ich es auch, muss ich sagen. So, ein paar spannende Neuigkeiten, über die wir hier sprechen könnten, gibt's ja im Grunde jede Woche. Wir haben halt gesagt, komm, wir sammeln erstmal ein paar Themen und entscheiden dann, wann wir uns hier wieder treffen. Und wir finden, heute ist ein guter Tag, um mal wieder über die Eagles zu plaudern. Vor allem, und das ist gerade reingekommen, wir haben in der Vorbesprechung kurz drüber gesprochen, gibt es eine Breaking News, ganz aktuell. Wir zeichnen wie immer heute am Donnerstag auf. Und da gibt es jetzt gerade aus ExpertInnenkreisen die Nachricht, dass diese Tampering-Geschichte mit Saquon Barkley wohl keine weiteren Konsequenzen für die Philadelphia Eagles mit sich bringt. Die Anti-Tampering-Policy besagt ja, dass du im Grunde, Tim, mit keinem Spieler vor der Free Agency sprechen darfst, auch mit den Agentinnen, Agenten nicht. Und den Philadelphia Eagles wurde vorgeworfen, dass im Zusammenhang mit der Verpflichtung von Saquon Barkley genau dieses Fenster, was du hast, nämlich 2 Tage, in denen du mit den Spielern sprechen kannst, dass das eben nicht eingehalten wurde. Also es ging nochmal um was. Zum Glück gibt's aber offenbar nicht genügend Beweise, um die Eagles hier zu bestrafen. Gute Nachrichten also.
Ja, da können wir uns alle freuen. Wir hatten es ja auch schon nach dem Draft erwähnt, die Eagles. Ich glaube, das kann man mittlerweile unterm Strich nochmal festhalten, nachdem ein paar Wochen ins Land gezogen sind, gelten ja wirklich als einer der Gewinner des Drafts. Unter anderem auch deshalb, weil man sich mit ordentlich Draftkapital für nächstes Jahr ausgestattet hat. Und da schwang ja immer schon so mit. Vielleicht werden sie das auch brauchen, die zusätzlichen Picks, weil, ja, wie gesagt, du hast es schön erläutert, dieser Vorwurf im Raum stand und der, wie wir bei den Atlanta Falcons gesehen haben, durchaus dazu führen kann, in dem Falle im Streit mit den Minnesota Vikings um den Kirk Cousins-Wechsel, hätte durchaus dazu führen können, dass die Eagles eben auch hätten bestraft werden können, und zwar nämlich mit dem Verlust eines mittelrunden Draftpicks. Und das wäre natürlich wirklich, wirklich schlecht gewesen, abgesehen davon, dass es auch ein paar Dollars kostet. Von daher können wir, glaube ich, alle sehr happy damit sein.
Im Zusammenhang mit den Falcons kam auch gerade nochmal eine News rein, die sind nämlich bestraft worden, in der Tat. Ich glaube 250.000, da muss der GM nochmal 50 obendrauf zahlen plus irgendwie einen Verlust eines Picks. Also das wird schon hart bestraft in der NFL. Die Eagles, die müssen da zum Glück nichts weiter tun, sondern einfach nur tief durchatmen. Das tun wir auch und haken damit die Barclay-Geschichte an dieser Stelle ab. Wir wollen nämlich an dieser Stelle ganz wichtig zu Beginn unseres Podcasts erstmal Glückwünsche loswerden, denn es gibt einen nicht so ganz unwichtigen Mitarbeiter bei den Eagles, Tim, der befördert wurde und jetzt im Grunde eine Visitenkarte wahrscheinlich so in, weiß nicht, in DIN A4 Größe braucht oder so. Also bis jetzt stand auf der Karte von Dom DeSandro nämlich vielleicht nur Chief Security Officer drauf oder Security Chief oder so oder vielleicht auch nur Big Dom, weil Big Dom ist halt Big Dom. So, jetzt aber die Beförderung mit folgender Jobbeschreibung: Dom DeSandro, Senior Advisor to the General Manager, Chief Security Officer und jetzt ganz wichtig, Game Day Coaching Operations. Erstmal Glückwunsch an Big Dom. Er ist so ein wichtiges Puzzleteil bei den Eagles. Und diese neue Aufgabe, Tim, also Game Day Coaching Operations, klingt nicht nur gut, sie ist auch ein ganz smarter Move von den Eagles und aus einem ganz guten Grund passiert, ne?
Ja, ihr habt das ja alle mitbekommen. Big Dom war ja an der Sideline letztes Jahr sehr aktiv in der Auseinandersetzung, die wir dort sehen konnten, und wurde natürlich daraufhin gesperrt. Da hieß es dann ja auch in den Medien in den USA, was hat denn eigentlich dieser Typ da, der Chief Security Officer an der Sideline zu suchen? Der gehört da nicht hin. Warum behängt er sich mit Spielern, mischt sich dort ein? Das geht gar nicht. Ja, am Ende des Tages hat die NFL das leider ähnlich gesehen und ihn dann eben halt auch für 6 Spiele rausgenommen. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Und das finde ich ganz faszinierend. Also Punkt 1, er hat jetzt erstmal einen offiziellen Grund, dort zu stehen. Er ist nämlich Game Day Coaching Operations. Das heißt, in welcher Form auch immer, also was sie auch immer der NFL dann sagen, was das beinhaltet an Aufgaben, de facto ist er jetzt Teil des erweiterten Coaching-Staffs. Und dieses Thema, und das ist ja auch immer sehr interessant, man hinterfragt sich ja, oder ich hoffe, wir alle hinterfragen uns auch immer wieder, sehen wir eigentlich manche Dinge nur durch die Brille der Philadelphia Eagles, vielleicht so ein bisschen nicht rosa-rot, sondern Midnight Green eingefärbt. Sprich, ganz konkret auf diesen Fall. Big Dom, ja, super wichtig. Es ist ganz eine imposante Persönlichkeit für die Franchise von enormer Bedeutung. Ist es denn wirklich so oder leben wir da in unserer Bubble? Und da, das fand ich ganz faszinierend. Ich denke, ihr alle da draußen, Flo auf jeden Fall, kennt die Pat McAfee Show. Ja, eine super Show. Ehemaliger Special-Teamer der Indianapolis Colts hat das auf YouTube riesengroß gemacht. Ist wahrscheinlich mittlerweile so die Football-Sendung in den USA. Und die haben tatsächlich das Thema auch aufgegriffen. Das unterstreicht ja auch schon mal, dass es offensichtlich nicht nur in Philadelphia diskutiert wird. Und er hat wirklich gesagt, dass in der Meinung von Pat McAfee, und er ist ja wirklich sehr, sehr, sehr nah dran an der NFL und den unterschiedlichen Teams, aus seiner Sicht, dass einer der zentralen Gründe war, warum die Eagles in der Zeit der Sperre von Big Dom 1-5 gingen, nachdem sie ja vorher wirklich, wie wir alle wissen, eine überragende Saison gespielt haben und dann eingebrochen sind. Also Pat McAfee sagt, als Big Dom weg war, ging es bergab. Warum? Weil er natürlich ein, ja, so hat er es genannt, ein Korrektiv für Nick Sirianni sei, ihm Sicherheit gibt, ihm auch so ein bisschen ihn mal einfangen kann. Da haben wir ja auch das ein oder andere gesehen, was ja nicht überall gut ankam, wo sich Sirianni damals, ich glaube gegen die Chiefs war es, ja so ein bisschen behängt hat mit den gegnerischen Fans, was jetzt vielleicht nicht unbedingt souverän gewirkt hat. Er hat definitiv einen großen Einfluss auch an der Sideline, weil er, und jetzt wird es nochmal interessanter, auch eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Spielern hat. Er ist, und das habt ihr da draußen alle gesehen, eine sehr körperlich imposante Persönlichkeit. Er ist unfassbar riesig. Ich hatte es ja mal erzählt vor ein paar Folgen. Hab ihn treffen dürfen im Novacare-Komplex, im Trainingszentrum der Eagles. Der Typ ist massiv. Ja? Also wenn der vor dir steht, dann wird es ganz, ganz dunkel. Und das strahlt natürlich etwas aus, ne? Wenn du so einen Typen hinter dir bzw. neben dir stehen hast. Das gibt dir Sicherheit. Und das darf man auch nicht unterschätzen, oder das unterstreicht es auch nochmal, und das hat auch wiederum Pat McAfee so ein bisschen gemeinsam mit Darius Slay ans Tageslicht geführt, in einem Interview nämlich, als Darius Slay sagte, dass er vor der vergangenen Saison eigentlich schon mit 1,5 Füßen bei den Baltimore Ravens war. Hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Flo, wusstest du das?
Nee, war mir auch nicht bewusst.
Fand ich total krass, die Geschichte, und er dann tatsächlich in diesem Interview sagte, Darius Slay, dass er einen Anruf dann bekommen hat von Big Dom, der gesagt hat, hey Darius, ich brauche dich hier in Philadelphia, komm zu uns zurück, bleib bei uns. Und Darius Slay hat dann auch mal gesagt, dass einfach Big Dom für ihn und seine Familie, also er ist ja nicht nur Chief Security Officer, sondern er ist auch Chief Mädchen für alles bei den Philadelphia Eagles, wirklich, wirklich sich extrem um diese Familien, auch der Spieler kümmert, und durchaus dann einer der Gründe, sicherlich nicht der einzige, war, dass Darius Slay dann auch bei den Eagles geblieben ist. Und dass das ist schon sehr, sehr interessant, zeigt, wie wichtig dieser Mann einfach ist. Und ich schließe mich Flo an, das ist eine extrem gute Nachricht für die Philadelphia Eagles, jetzt auch ihn nochmal mit diesem neuen Titel, mit dieser Position ganz, ganz eng an dem Team dran zu haben, eben nicht nur abseits vom Spieltag, sondern auch am Spieltag. Und das ist echt cool, da kann jeder froh sein. Wie gesagt, lest euch mal ein bisschen ein, schaut euch das mal an. Das kommt aus so vielen Ecken, die Bedeutung von Big Dom, und da scheint dann wirklich auch was dran zu sein.
Zumindest nach dem, was du beschreibst, und wenn es jemand weiß, dann sicherlich Pat McAfee. Auf jeden Fall eine Sehempfehlung von uns. Pat McAfee Show, immer sehenswert, geht nicht immer nur um Football, sondern um alle anderen spannenden Sportarten auch. Ist ja auch ein guter Fußballer, der Pat, ne? Gibt's ja auch mal
haben
Videos.
Haben wir gesehen.
Ja, ja, gibt's immer mal Videos online zu sehen, also der kann auch was am Ball. So, ich finde es nochmal spannend, welchen Einfluss Big Dom auch auf Nick Sirianni hat. Ich glaube, das wird eine Saison, und das wissen wir alle, für Nick Sirianni, die ja nicht nur wegweisend ist, sondern die entscheidet möglicherweise auch über seine Zukunft als Coach in der NFL. Und da wird Nick Sirianni mit Sicherheit sehr, sehr tief durchgeatmet haben. Gute Nachrichten also zu Big Dom. Noch eine gute Nachricht, und die ist auch erst ein paar Tage alt. Kelly Green ist zurück. Die Eagles werden die Kelly Green Throwback Jerseys auch in der kommenden Saison tragen, neben dem klassischen Midnight Green und der All Black Variante. Es gibt ja auch da eine neue Policy von der NFL für die kommende Saison. Also schöne Jersey-Farben, die uns da begegnen werden. Im vergangenen Jahr haben wir die Eagles zweimal in Kelly Green gesehen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Zweimal ging es gegen Teams aus der AFC, Tim. Am 22. Oktober zu Hause gegen die Miami Dolphins in Woche 7. 31-17 hieß es am Ende für die Eagles. Da war die Welt noch in Ordnung. Da waren die Eagles bei 6-1. Und in Woche 11 dann am 26. November, 5 Tage nach meinem Geburtstag, bitte notieren, gab es in Kelly Green ein 37-34 gegen Josh Allen und die Buffalo Bills in Overtime. Und da waren die Eagles 10-1 und hatten den besten Rekord in der NFC. Naja, und über den Rest der Saison werfen wir dann einfach schnell mal den Mantel des Schweigens. Der Mantel des Schweigens natürlich in Kelly Green. Ist doch klar. Cool, dass wir die Jerseys wiedersehen, und große Erleichterung bei den Fans. Darius Slay, wir haben gerade schon über ihn gesprochen, Tim. Der hatte nämlich die Tage in einem Podcast gesagt, Kelly Green kommt nicht zurück nächste Saison. Und das hat echt mal eine mittelschwere Panik in der Eagles-Fan-Community ausgelöst.
Ja, zum Glück hat er da nicht so genau zugehört. Ich bin auch sehr happy, dass Kelly Green wieder da ist. War ja offensichtlich auch ein gutes Omen in der letzten Saison, in den Spielen, wo es getragen wurde. Ich finde das Trikot sensationell. Ich mag das total gerne. Auch das ist natürlich klar, und das wisst ihr ja auch, die fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Natürlich habe ich dieses schöne Kelly Green Trikot im Schrank hängen. Natürlich auch mit einer Legende. Jason Kelce ist bei mir hinten drauf. Also ich finde dieses Trikot wirklich super, super schön. Und von mir aus könnte es noch viel, viel öfters getragen werden. Midnight Green ist auch schön. Das Schwarze, wenn ich wählen müsste, von den 4 Trikots, die wir haben, also sprich Midnight Green, das Weiße, das Schwarze und Kelly Green, dann würde ich sagen, wenn, aber bevor ich meine Antwort gebe, Flo, welches dieser 4 Jerseys würdest du killen, damit sozusagen Kelly Green in die Rotation kommt? Jetzt sag bitte nicht, du würdest Kelly Green killen, weil die anderen viel schöner sind.
Boah, ey, das ist, damit mache ich mir doch nur Feinde wieder.
Sagst du, Kelly Green ist eher das, die Nummer 4 bei dir und sollte weg, oder welches wär's?
Nee. Ich, okay, ist ja egal. Also ich darf das ruhig sagen. Das ist ja Geschmackssache. Weißt du was? Ich mag schwarz, ich mag weiß. Ich stehe maximal auf Kelly Green. Ich würde fast auf Midnight Green verzichten.
Ach krass. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Also ich meine, damit hast du dir wahrscheinlich schon ein paar Feinde gemacht, in Anführungszeichen. Ist natürlich
sind ja nur Trikots.
Ja, genau, ist natürlich die Farbe der Philadelphia Eagles, aber ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das Midnight Green hat was Besonderes, weil es einfach kein anderes Team hat, und ich würde tatsächlich das Schwarze killen. Grundsätzlich mag ich Schwarz als Trikotfarbe, aber es ist mir ein bisschen zu langweilig, in Anführungszeichen. Ich mag halt bei den Weißen auch, dass es halt die Midnight Green Farben so auf den Nummern hat. Also Kelly Green würde ich als Nummer 1 setzen. Auch gerne mit dem alten Logo, beziehungsweise der Bildmarke auf den Helm. Und würde wahrscheinlich dann auf Schwarze verzichten. Aber die Frage stellt sich leider nicht, denn es ist eben nur das Throwback-Jersey.
Wir haben ja auch nichts zu kamellen. Und um das ein bisschen zu relativieren, es ist auch gar nicht so die Farbgebung. Es ist eher die Kombination, ne, und die Gestaltung der Jerseys, wo ich dann sagen würde, ja, da finde ich, kann man nochmal dran rumbasteln und rumbauen. Also Kelly Green bitte auf keinen Fall drauf verzichten, und wir freuen uns total, dass die Throwback-Version zurückkommt. Noch ist gar nicht klar, wann und gegen wen die Eagles Kelly Green tragen werden in der kommenden Saison. Im Link gegen die Cowboys würde ich gut finden. Wir werden sehen, ne? Zu diesem Zeitpunkt alles noch, oder?
Oder gerne, ja, 100% bin ich komplett bei dir, da sind wir uns komplett einig. Wo ich es auch sehr gerne sehen würde, und das habt ihr vielleicht gesehen, die New York Giants haben auch ihr 100 Jahre Traditionsjersey veröffentlicht, was ich persönlich ganz cool finde. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, das sieht echt ganz cool aus. Also auch da Geschmackssache, manche finden es grauenvoll. Und ich fände es natürlich cool, Midnight Green gegen das Oldschool-Jersey der Giants. Das wäre auch so ein Matchup, was ich gerne sehen würde.
Komm, jetzt sind wir wieder hier in der High-Fashion-Welt. Das ist ja mein Ding. Wie findest du die Vikings,
die weißen
Helme und Jerseys? Die weißen, die finde ich richtig nice.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, no discussions. Ich kenne keinen, der das nicht sexy findet. Also cool, das sieht schon brutal aus, ja.
Ja, okay. So, zurück aus der Fashion-Welt. Ne? Also alles noch Zukunftsmusik. Wir gucken mal, was dann Kelly Green bringt und ob Kelly Green ein gutes Omen ist für die nächste Saison. Können wir gut gebrauchen, dann machen wir aus der nahen Zukunft mal einen Sprung zurück in die jüngste Vergangenheit und wollen sportlich werden im Brotherly Talk. Das Mandatory Minicamp, das ist seit letztem Donnerstag durch bei den Eagles und natürlich gibt es wie in jeder Saison genau die Spieler, ja, die besonders aufmerksam auf sich gemacht haben, auf eine positive oder eben eine nicht so positive Art, die Gewinner und Verlierer des Mandatory Minicamp bei den Philadelphia Eagles. Wir stellen sie euch mal vor, haben uns ein paar rausgepickt und hoffen natürlich, dass wir damit auch euren Geschmack treffen heute. Wenn ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Den Brotherly Talk gibt es ja auch bei Instagram, ne? Da freuen wir uns über eure Nachrichten. Wenn nicht, lasst trotzdem ein bisschen Liebe da. Ist wichtig in diesen schwierigen Zeiten. Danke.
Ja, absolut. Und im Übrigen, die uns schon treu folgen auf Insta, haben auch gesehen, auch da passiert ja was. Flo und ich gehen ja regelmäßig auf Insta live. Also deswegen, wer uns noch nicht folgt, gerne mal folgen, weil da gibt's die eine oder andere schöne Überraschung. Und so hat der liebe Flo mal seine ganzen Beziehungen vor kurzem spielen lassen und hat einen ehemaligen Eagles-Spieler nämlich zu uns in Insta live reingeholt. Nämlich Kasim Edebali war bei uns und hat mal so ein bisschen berichtet, wie generell diese Minicamps und diese Workouts so ablaufen. Hat ein bisschen erzählt über seine Erfahrungen bei den Philadelphia Eagles in der kurzen Preseason-Zeit, als er da war. Also es lohnt sich, lasst da gerne mal ein Follow da und wir werden sicherlich bis zum Start der Saison auch noch das ein oder andere weitere Insta-Live machen und da werden wir vielleicht dann auch mal nochmal den einen oder anderen Stargast mit dabei haben. Aber das nur an dieser Stelle, lohnt sich auf jeden Fall auch da ab und zu mal reinzuschauen.
Shoutout nochmal an Kasim und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das war echt sehr, sehr cool. Das Mandatory Minicamp ist also durch. Damit haben die Eagles ihr Off-Season-Programm abgeschlossen, kann man so sagen. Jetzt geht's wie eigentlich für alle NFL-Franchises, Tim, in die Sommerpause, so 6 Wochen etwa. Erst dann kommen die Teams wieder in Gänze zusammen. Ja, und dann geht's eben rein in den Kampf um die Roster-Spots und so richtig rein in die neue NFL-Saison. Ah, ich habe schon Bock. Das Training bei den Eagles, das Training Camp vielmehr bei den Eagles beginnt am 22. Juli dann. Und ich denke, dann werden wir auch so langsam wieder Fahrt aufnehmen mit dem Podcast und ja, Woche für Woche von uns hören lassen, besprechen wir aber nochmal jetzt erstmal die Frage, wer hat vor dieser kleinen Sommerpause nochmal signalisiert, ich will den Unterschied machen auf meiner Position, ich will eine echte Rolle spielen in der kommenden Saison bei den Philadelphia Eagles. Eine Saison, in der das Super Bowl-Window ja nach wie vor recht weit offen steht. Bevor wir zu den Spielern kommen, die wir uns rausgesucht haben, nur ein schneller Gedanke von mir vorab. Das war das erste, fand ich spannend, verpflichtende 3-tägige Minicamp bei den Eagles, seitdem der Headcoach dort Nick Sirianni heißt. Für mich ein ganz klares Signal von Sirianni an die Spieler, an die Fans, an die Organisation, vielleicht sogar an den Rest der Liga mit der Aussage, so eine Saison wie im letzten Jahr wird es nicht nochmal geben. Würdest du da mitgehen?
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist ein starkes Zeichen. Die Zügel und nicht nur die Zügel, sondern alles andere, das wird angezogen. Da muss auch was passieren. Ich meine, was du vermeiden musst, ist, dass du in die neue Saison startest, verlierst direkt wieder das erste Spiel. Also ist nicht auszuschließen. Ich meine, die Packers sind ein Top-Team. Aber du willst ja nicht direkt wieder in diese Abwärtsspirale kommen, in der du am Schluss warst. Also es muss sich etwas ändern. Es muss sich kulturell etwas ändern. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Du musst ein Zeichen setzen. Ich glaube, es ist ein starkes Zeichen. Und man darf die Bedeutung dieser Minicamps oder dieses Minicamps nicht unterschätzen. Warum? Jeder, inklusive der Rookies, hat sich jetzt mal präsentieren können. Ja, das sind Dinge aufgefallen, auf die kommen wir gleich zu sprechen, im Positiven und im Negativen. Und jetzt in dieser Pause haben die Coaches und alle Analysten, die da bei den Eagles arbeiten, natürlich die Chance, auch das mal sacken zu lassen, das ganze Videomaterial, was eben über dieses Minicamp entstanden ist, sich nochmal zu Gemüte zu führen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die eine oder andere Vorentscheidung, vor allen Dingen was die ersten Cuts angehen wird, vielleicht sogar schon gefallen ist. Finale Entscheidung logischerweise nicht. Aber das ist, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Und gerade jetzt diese Pause, die Coaches und die Analysten werden jetzt nicht sozusagen nach Hawaii oder nach Florida fliegen und sich auf die faule Haut legen und ein bisschen sonnen, sondern die Eindrücke verarbeiten, sacken lassen, gucken, auf wen kann ich zählen. Wer hat da schon gezeigt, dass er eben in der Offseason nicht eben nur faul auf der Haut gelegen hat? Das ist nicht unwichtig gewesen und man hat auch gesehen, der eine oder andere Spieler hat seine Chance genutzt oder eben auch nicht.
Spielt auch in das rein, was wir von Nick Sirianni auch nochmal gehört haben. Der hat nämlich gesagt, mir ist das mega wichtig, einfach noch Trainingseinheiten zu haben, bevor es dann so richtig losgeht. Und das lässt ja eigentlich Rückschlüsse zu auf das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass man dann eben Tape hat, um in diesen paar Wochen, bevor es dann so richtig losgeht, nochmal zu schauen, wer hat sich da reingehängt, wer hat sich empfohlen und wer eben auch nicht. Dann lass uns doch reinstarten mit unseren Minicamp-Gewinnern. Und da kommen wir gleich mal zu jemandem, über den wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Er hat nämlich schon ein paar Mal, ja, und immer wieder positiv auf sich aufmerksam gemacht bei den Eagles. Wir sind eigentlich Fans, Tim, das kann man so sagen. Das ist ein Spieler, für den Howie Roseman einen Drittrunden-Pick in diesem Jahr hergegeben hat, um hochzutraden. Und Cornerback Kelee Ringo an Nummer 105 overall in Runde 4 im NFL-Draft 2023 zu picken. Kelee Ringo, 1,88 groß, knapp 94 Kilo schwer und bei der Size eine 4,36 auf 40, ist also echt schnell. 21 Tackles letztes Jahr, 17 Solo, 1 Sack, 1 Pick. Im Minicamp hat er fast nur Reps im First Team bekommen und gezeigt, dass er kann und will, trotz, ja, oder vielleicht sogar wegen der vielen Cornerback-Moves im Draft, ne? Quinion Mitchell ist ja da, Cooper DeJean ebenfalls, so. Und Kelee Ringo hat im Camp gleich mal ein Signal gesendet und gesagt, ey, mir egal, wer da gekommen ist, ich bin derjenige, der gemeinsam mit Darius Slay startet in Woche 1. Und er hat das echt gut gemacht, Tim. Hat gegen AJ Brown super gecovert und sich gleich mal ein paar lobende Worte vom Nummer 1 Receiver der Eagles abgeholt. Ein paar Pässe hat Ringo auch deflected, also abgewehrt während dieser 3 Tage. Und wir haben den Speed angesprochen, den Kelee Ringo mitbringt. Der hat sich vor allem bei einem Play gezeigt, da hat der Receiver John Ross gecovert, über den sprechen wir gleich auch noch, spannender Typ. Ein tiefer Ball, so die linke Sideline runter und da klebte Ringo wirklich an seinem Receiver. Der Ball kam nicht an, das ist nur ein Play, aber sein Speed hat sich auch nochmal gezeigt und auch die Winkel, die er imstande ist zu spielen bei so einem Swing Pass auf Rookie Running Back Will Shipley. Da war Shipley nämlich schon, das fand ich bemerkenswert, mehr als 10 Yards weg. Und Kelee Ringo hat ihn noch eingeholt und getackelt. Super Job beim Minicamp, also von Cornerback Kelee Ringo. Einer unserer Gewinner. Und je mehr Tiefe der Cornerback-Raum bei den Eagles hat, desto dynamischer ist das System von Defensive Coordinator Vic Fangio. Darius Slay, der hat einen Vertrag bis einschließlich 25. Und wer auf der anderen Seite spielt, wird sich zeigen. Aber mit dem Auftritt von Ringo in diesem Mandatory Minicamp und den Rookies bist du auf Corner echt gut aufgestellt. Gut gemacht, Kelee Ringo. Er ist aber nicht der Einzige, der First-Team-Reps auf Cornerback bekommen hat und da auch noch richtig gut ausgesehen hat. Cooper DeJean, Tim, hat auch mal kurz angeklopft und gesagt, ich nehme das ernst hier.
Ja, definitiv. Das hatte er. Vielleicht noch kurzer Satz zu Ringo. Du hast gesagt, wir beide sind große Fans von ihm. Der junge Mann ist wirklich sehr, sehr jung. Der ist erst 21 Jahre alt. Dementsprechend ist er jünger als einige der Prospects auf Cornerback, die dieses Jahr im Draft waren. Das darf man wirklich nicht vergessen. Der geht jetzt schon mit Erfahrung. Wir haben es in unserem Draft-Recap ja auch seinerzeit in der Tiefe besprochen. Das ist jemand, der ist 21, hat schon ein Jahr Erfahrung hinter sich oder sammeln dürfen in der NFL. Von dem erwarte ich auch einiges. Und dass wir das nicht zu Unrecht tun, Flo und ich, das hat er auf jeden Fall gezeigt. Ich freue mich drauf. Eine der absoluten Kopfschmerzpositionen Gruppen mit der Secondary scheint jetzt eine Stärke zu werden und ein weiterer Grund ist nämlich unser zweiter Gewinner. Flo und ich haben uns mal in verschiedene Medien gewagt, in Philadelphia haben verschiedene Quellen angezapft und da ist dann eben halt auch diverse Male Cooper DeJean genannt worden, der nicht zu Unrecht ja auch schon nach dem Draft gehypt wurde, eine hervorragende College-Karriere hingelegt hat. Und der hinterlässt tatsächlich aktuell auch wirklich seine Fußspuren, zumindest im Minicamp. Und er hat tatsächlich einige First-Team-Raps auch bekommen. Ganz, ganz interessant und spannend ist, dass das, da war ein bisschen was Outside dabei, aber tatsächlich hat er hauptsächlich auch auf Nickel und auch Safety diese Raps bekommen. Das fand ich extrem spannend. Man sieht schon, ich meine, das hat ja auch jeder nach dem Draft gesagt, auf Englisch heißt es so schön die Versatility, also seine Vielseitigkeit. Die hat man jetzt auch schon im Minicamp sehen können. Der wird ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Rotation werden, eben weil er so vielfältig ist. Wir wissen es alle und vielleicht passiert ja auch noch was. Safety hat man vielleicht noch so ein bisschen kleines Fragezeichen bei den Eagles, ob das schon tief genug ist, dass man sich auf Cooper DeJean verlassen kann, auch auf dieser Position. Das hat er gezeigt, zumindest jetzt mal im Training Camp. Klar, das ist was anderes als in einem Spiel. Aber eben auch auf Nickel, und das wird auch ganz interessant. Da wird er natürlich konkurrieren, beispielsweise auch mit Maddox. Auch mit einem, den haben wir jetzt nicht als den absoluten Gewinner mit aufgenommen, aber er hat sich zumindest sehr gut präsentiert. Isaiah Rogers, das ist auch jemand, mit dem er natürlich in Konkurrenz stehen wird. Also DeJean macht einen guten Eindruck, hat auch die eine oder andere tatsächlich Interception gegen Jalen Hurts schon beinahe gefangen. Das heißt, am Ende wurden Pass-Deflections raus. Tatsächlich wäre einmal eine einhändige Interception fast dabei gewesen. Das wäre natürlich absoluter Schlag ins Gesicht von Hurts gewesen. Wurde dafür sehr gefeiert von CJ Gardner-Johnson. Das ist wirklich, wirklich gut, was der junge Mann schon zeigt. Und ich glaube, da können wir wirklich froh sein, dass wir da in der Secondary so gut aufgestellt sind. Und ein weiterer Grund, warum die schlaflosen Nächte mit Blick auf die Secondary hoffentlich ein für alle Mal bei Flo und mir und bei euch da draußen vorbei sind in der kommenden Saison, ist, dass, wie wir alle wissen, natürlich auch Quinion Mitchell gedraftet wurde. Den haben wir jetzt auch nicht für die Gewinner des Minicamps mit reingezogen, weil zum einen, er jetzt nicht outstanding war, er hat eine gute Leistung gebracht. Du erwartest von dem First-Round-Pick natürlich auch, dass er sofort um die Starter-Position mitspielt. Das wird Quinion Mitchell tun. Das ist die Erwartungshaltung dementsprechend für uns. Er hat einen guten Job gemacht, das haben wir von ihm erwartet. Ansonsten hättest du natürlich irgendwie einen First-Round-Pick verschwendet. Das haben die Eagles definitiv nicht. Und da gibt's eine tolle Anekdote, die ich euch mal zum Besten geben wollte. Und der liebe Flo, wir haben ja schon vorher auch so ein bisschen gesprochen, aber natürlich, wie ihr wisst, gehen wir nicht in die Details, weil wir leben ja von dem Dialog hier in dem Podcast. Gibt es tatsächlich eine super spannende Anekdote, weil nämlich in einer der ersten Trainingssessions, die die Eagles hatten, gab es ein ganz cooles Matchup, nämlich zwischen AJ Brown, der ja erwiesenermaßen, ein Eagles-Fan muss man das nicht erklären, einer der Top 3 Wide Receiver, so sehe ich ihn zumindest. Flo, ich glaube, du stimmst mir dazu, der NFL ist.
Absolut.
Und eben Quinion Mitchell, gegen den er gespielt hat. Und ich glaube, das darf man auch nicht vernachlässigen, dass du einfach als Cornerback der Eagles gegen AJ Brown, gegen Devontae Smith spielst, die wahrscheinlich mit das beste Wide-Receiver-Duo der NFL sind. Da hast du natürlich Competition auf höchstem Niveau schon im Training. Und jetzt kommen wir endlich, lange Vorrede meinerseits, sorry dafür, zu dieser Anekdote. Weil in einem der ersten Matchups war dann der Spielzug vorbei, AJ Brown ist eine Route gelaufen, Ball ist nicht zu ihm gekommen, hat tatsächlich Quinion Mitchell, und den Mut muss man erstmal haben und die Souveränität, ist zu AJ Brown gegangen und sagte zu ihm, sorry AJ, your route was trash. Ja, und das musste erstmal bringen, als Rookie, quasi einem der besten Receiver zu sagen, deine Route war leider Müll. AJ Brown hat da sehr souverän drauf reagiert und meinte dann wirklich O-Ton zu ihm, Boy, you took the first step, now you're gonna have to walk the walk. Also das heißt, da bildet sich eine ganz, ganz schöne Rivalität gerade zwischen den beiden raus. Und das kann natürlich nur positiv sein, weil am Ende des Tages will man, dass wirklich auch im Training schon die Competition da ist. Und ich muss sagen, das spricht natürlich ganz klar für Quinion Mitchell, für das große Selbstvertrauen. Das brauchst du auch, wenn du gegen solche Leute wie irgendwie AJ Brown oder auch CeeDee Lamb oder eben halt auch andere spielst in der NFL. Und das wollte ich einfach nochmal zum Besten geben. Also man sieht, der Mann hat Selbstvertrauen. Das muss so sein. First-Round-Pick, er wird garantiert um die Starter-Position mitspielen. Quinion Mitchell, aber eben auch unsere beiden Gewinner, nämlich Kelee Ringo und Cooper DeJean.
Zwei Gedanken noch zu dieser Anekdote. Ich habe sie auch gelesen, fand es auch extrem unterhaltsam. Zeigt ja einmal nicht nur, dass er Selbstvertrauen hat, zeigt irgendwie auch, dass er vielleicht sogar ein Trash-Talker ist, um das mal wörtlich zu nehmen. Vielleicht macht er demnächst mit CJ Gardner-Johnson Mucke. weiß nicht, ob ich die so gut finde. Aber das ist ja auch wiederum Geschmackssache. Und zweiter Gedanke dazu ist, glaube ich, dass alle Veterans nach dem Training gesagt haben, ey, Quinion Mitchell, Rookie, der Spruch war Trash, geh mal Snacks holen oder so. Also irgendwie hat er sein Vetter auf jeden Fall mitgekriegt, da bin ich mir total sicher. Und ich glaube, dass man das alles auch mit einem kleinen Lächeln und mit so einem Twinkle in the Eye betrachten muss. Ich glaube nicht, dass das besonders serious war und ernst gemeint, sondern eher motivierend sein sollte, und zwar von beiden Seiten. Und du hast es gesagt, die Defense der Eagles, die hat uns so viel Nerven gekostet in der vergangenen Saison. Jetzt hast du mit Fangio einen neuen DC und ja, wir sind früh im Jahr mit dem Minicamp, aber die neue Defense hat in diesem Minicamp richtig gut ausgesehen und die Offense einigermaßen dominiert. Und einen großen Anteil daran hatte Linebacker Devin White. Und wir wissen, Devin White ist wahrscheinlich nicht mehr der All-Pro, der mit den Bucks im Jahr 2020 noch war, beim Super Bowl Run von den Tampa Bay Buccaneers. Aber der bringt eine besondere Qualität mit zu den Eagles. Ich habe mich noch mal reingelesen. Genauer gesagt zur Positionsgruppe der Off-Ball-Linebacker. Das ist ja die Gruppe der Linebacker, die nicht primär als Pass-Rusher oder Run-Stopper auf dem Feld steht, Tim, sondern eher so in die Coverage droppt, ne? Devin White ist genau das, ein Off-Ball-Linebacker, aber er ist darüber hinaus ein richtig guter Pass-Rusher. Der kommt mit den Bucks aus einem Team, das im letzten Jahr Top 3 bei Blitzplays war. Gab's bei den Eagles so gut wie gar nicht. Nummer 23 waren die Eagles bei der Blitz-Rate. Fangio mit den Dolphins sogar Nummer 27 in der Liga. Mit White kannst du jetzt nochmal extra Druck auf den Quarterback machen von einem Off-Ball-Linebacker. Im Minicamp gab es eine Situation mit ihm, da hätte es safe einen Sack gegeben von Devin White gegen Jalen Hurts bei so einem A-Gap-Rush von White. Aber wir sind ja noch nicht im Full-Pads-Modus und so. Trotzdem, Devin White hat wahnsinnig gut ausgesehen, auch in Coverage-Situationen. Da gab es zum Beispiel so eine Wheel-Route auf Saquon, super verteidigt von Devin White. Nach dem Jahr mit der Linebacker-Gruppe freust du dich als Eagles-Fan doch einfach über alles, was dir zeigt, es geht nach vorne. Und Devin White hat den Satz, es geht nach vorne, so mal so ganz fett auf seinem Jersey stehen. Super Job im Minicamp und unser Gewinner Nummer 3 folgt ihm übrigens auch bitte bei Instagram. Neben dem Football hat Devin White nämlich noch eine Leidenschaft, das Reiten. Das kann man sich dort anschauen, ist ein richtig cooler Typ. Und diese Geschichte, also die Leidenschaft zu Pferden und zum Reiten, hat auch einen kleinen tragischen Hintergrund. Also lest euch da mal rein. Ist irgendwie ganz spannend und schön anzusehen, was er da macht. So, jetzt kommt mal einer für die Offense. Ein ehemaliger First-Round-Pick von den Jets nämlich. Und einer, der in der Free Agency und mit dem Einjahresdeal bei den Eagles er vielleicht sogar die Chance bekommt, jetzt gerade seine Football-Karriere irgendwie noch in geordnete Bahnen zu bringen, oder?
Ganz genau, weil man darf es nicht vernachlässigen. Er kommt von den New York Jets und ist erst 25 Jahre alt, galt dort ein bisschen als gescheitert, als ein Missgriff in der First Round. Ja, von wem reden wir? Ihr habt es euch schon gedacht. Mekhi Becton, eine O-Line-Verstärkung, die sich die Eagles geholt haben, macht, so lesen wir es und so sehen wir es, im Minicamp einen wirklich, wirklich guten Job. Es scheint aktuell so zu sein, dass Mekhi Becton aktuell der Top-Backup ist für Left Tackle, also sprich Ersatz für Jordan Mailata, der sich hoffentlich niemals verletzen wird und ebenso wenig hoffentlich jemals benötigt wird auf der rechten Seite, nämlich als Right Tackle, als Ersatz für Lane Johnson. Es ist aber nicht auszuschließen, von daher ist es schon mal wunderbar zu sehen, dass wir dort jemanden haben, oder besser gesagt die Philadelphia Eagles, der eben sollte wirklich Not am Mann sein, dann eben halt auch Left Tackle und Right Tackle spielen kann. Und das ist ganz, ganz spannend, scheint es auch so zu sein, oder es gibt Dinge, die darauf hindeuten, dass Mekhi Becton gegebenenfalls Starting Right Guard werden könnte. Und ich meine, da wissen wir alle, das ist noch sozusagen das große Fragezeichen, auch als wir aus der letzten Saison rausgegangen sind. Wer wird das spielen? Wird es Dean sein? Wird er es sein, ja oder nein? Flo hat schon gesagt, er darf erstmal auf den Plätzen der Starting O-Line sitzen in der Trainingsfacility. Aber es scheint zu sein, als klopft da schon jemand an und würde sich ganz gerne den Platz neben dem Center sichern. Flo, wie siehst du das?
Na, das ist doch mal eine spannende Aufgabe für deinen Kontakt bei den Eagles. Der soll mal in den Lockerroom gehen, da ist doch jetzt nichts los. Und soll mal einen Screenshot schicken oder einfach mal ein Foto machen, vielmehr, und dir das Foto rüber schicken, wer da jetzt zuletzt gesessen hat auf der Steen-Position. Das wäre doch mal spannend zu sehen. Denn wir wissen, dass es seit einigen Jahren in der Kabine, im Lockerroom der Eagles eben eine feste Ordnung gibt für die Starting O-Line. Die sitzen also nach Position, sitzen die Starter nebeneinander. Das wäre mal ganz spannend zu wissen, wer da jetzt auf Right Tackle gerade sitzt. Ich glaube, also am schwierigsten hast du es ja, habe ich gerade Tackle gesagt? Guard, ne?
Genau, Guard. Also ich meine, er ist natürlich genau. Schon Tackle, aber wir sehen ja, er wird ja, also möglicherweise auch zu Guard geschoben werden.
Mhm. Naja gut, ich meine, wenn du Left Tackle spielen kannst, dann kannst du auch Right Guard spielen, ne? So, also das ist mal klar. Ich glaube, da ist es eher eine Sache der Verfügbarkeiten und eine Sache der Leistung, die du dann zeigst. Und vielleicht ist auf der Position einfach da auch dann der Kampf um den Roster-Spot oder um die Starterposition jetzt wirklich ausgebrochen. Hey, nehme ich total, wenn der einen guten Job macht, weiter so. Ist doch ein gutes Signal.
Ja, du kannst nie genug O-Liner haben, wissen wir alle. Und ich glaube, das ein oder andere Team wäre froh, wenn sie ein paar mehr hätten. Die Eagles haben nach wie vor mit die beste O-Line, wenn nicht sogar die beste O-Line der NFL. Und das macht einfach das Leben sowohl für Jalen Hurts leichter, aber natürlich auch für Saquon Barkley im Run-Game. Also von daher, umso mehr Leute sich da in den Vordergrund drängen, umso besser ist es.
Dann bleiben wir auf der offensiven Seite des Balls und freuen uns über einen Namen, der im Minicamp ja irgendwie plötzlich sehr präsent wurde und den wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Die Liga irgendwie auch nicht, er selbst vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Die NFL-Reise von Wide Receiver John Ross, die hat im Grunde im Jahr 2017 beim Combine begonnen. Da hat er nämlich mit einer 4-2-2 auf 40 auf sich aufmerksam gemacht damals und mit dieser Zeit einen Rekord aufgestellt. Das hat ihm natürlich geholfen, der ist dann an Nummer 9 overall gegangen zu den Cincinnati Bengals. Aber, und das hast du immer mal wieder in der Liga, sein Skillset, das hat sich erstmal nicht 1:1 in diese Liga, in die NFL übertragen lassen. Verletzungen kamen dann auch noch dazu. Ja, und dann hat er in seiner Rookie-Saison nur einen Start gehabt, war insgesamt 4 Jahre in Cincinnati. Dann ging er zu den New York Giants, 2021 war das. 11 Catches für 224 Yards insgesamt. Letztes Jahr im Juli, da hat das dann, also wir machen das kurz, hat das dann nochmal irgendwie mit den Kansas City Chiefs versucht, zumindest gedanklich, sich dann aber entschieden, seine Karriere zu beenden. So, und heute sagt er, als ich das gemacht habe, wusste ich, dass das ein Fehler war mit diesem Retirement. Am 3. und 4. Mai, da gab es dann eine neue Chance im Rookie-Minicamp der Philadelphia Eagles nämlich. Und die Chance, die hat er genutzt, hat bei den OTAs und im Mandatory-Minicamp ebenfalls gut ausgesehen. Sogar First-Team-Raps gab es und man muss ganz klar sagen, der hat sich echt empfohlen für einen Wide Receiver 3, Tim, oder Wide Receiver 4 Spot. Und man muss dazu sagen, Devontae Parker, der hat ja inzwischen auch seine Karriere beendet. Der war ja so angedacht als dritter Wide Receiver bei den Eagles. Also ganz ehrlich, mit dem, was ich jetzt so gelesen habe, ich glaube nicht, dass John Ross gecuttet wird. Du?
Nein, ich glaube es auch nicht. Es könnte eine wunderbare Feel-Good-Story werden, eben von jemandem, der retired ist, dann wirklich in einem Rookie-Minicamp, das Ding heißt ja nicht umsonst Rookie-Minicamp, nochmal aufschlägt, also viel weiter unten kannst du nicht anfangen, dann wirklich dort sich den Hintern aufgerissen hat, jetzt, wie du es gerade wunderbar erklärt hast, das Depth-Chart nach oben klettert. Das ist eine absolut coole Geschichte. Ich würde es ihm persönlich sehr, sehr gönnen. Ich würde es natürlich erst recht den Philadelphia Eagles gönnen, weil du hast es erwähnt. Und ich muss fairerweise sagen, und da würde mich gleich deine Meinung sehr zu interessieren, von den Bauchschmerzen auf der Secondary sind meine Bauchschmerzen so ein bisschen auf die Wide Receiver gewechselt. Vielleicht habe ich da auch nur einen empfindlichen Magen, weil klar, Parker, wir haben drüber gesprochen, hatte natürlich zuletzt auch große Probleme in der Separation. Das heißt, hatte nicht wirklich gute Routen, hat auch jetzt nicht mehr die Leistung gebracht, die er vielleicht früher mal gebracht hat. Aber dass jemand, den du eigentlich ganz bewusst, du hast es gesagt, als Wide Receiver 3 dir holst, dann nach so kurzer Zeit schon sagt, er retired und die Begründung ist dann, er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Das finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Kannst mir nur so erklären, dass er gesehen hat, dass er offensichtlich nicht mehr mithalten kann mit dem, was da irgendwie nachrückt. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären, weil sonst machst du den Wechsel nicht zu den Eagles. Und das muss ich sagen, da habe ich tatsächlich, wie gesagt, vielleicht empfindlicher Magen, was die Wide Receiver angeht. Da habe ich wirklich Bauchschmerzen. Ich habe mir jetzt in der Offseason, also abgesehen davon, dass ich fleißig Baseball geschaut habe und auch sehr gerne die ELF mir angucke, habe ich mir viele andere Podcasts angehört. Unser Freund Jan Weinreich mit dem Football-Wohnzimmer, könnt ihr gerne mal reinhören. Die machen einen super Job und ja, Grüße Jan, Shoutout. Das habe ich mir ganz gerne angehört, weil ich natürlich auch nicht so nur in der Eagles-Bubble im positiven Sinne versacken will, sondern auch mal ein bisschen darüber hinaus mir einen Eindruck verschaffen möchte, wer sind eigentlich wirklich die Konkurrenten, die da draußen sind. Und da ist mir schon aufgefallen, dass wenn du das ein oder andere Team anschaust, die in der Breite auf Wide Receiver, klar, keine Frage, mit Devontae Smith und AJ Brown hast du eins der besten Duos, aber da gibt's Teams, die haben halt auch noch einen Top-Wide Receiver 3 und einen Top-Wide Receiver 4. Und das haben die Eagles nicht. Und jetzt malen wir uns mal das auf, was keiner von uns sehen will, nämlich, dass sich ein AJ Brown oder ein Devontae Smith verletzt. Wir haben es gesehen in den Playoffs. Plötzlich stehst du da und musst dich auf Julio Jones verlassen. Da habe ich wirklich Bauchschmerzen. Du kannst nicht darauf hoffen, dass die Wide Receiver, die jetzt gedraftet wurden, direkt einschlagen. Ich hoffe, dass wirklich Ross, John Ross, zur alter Stärke, die er offensichtlich auch im College hatte, zurückfindet. Und wenn nicht, glaube ich, und mein Howie, wir wissen es alle, er ist der Guru, Houdini, sich nochmal wirklich Gedanken macht und machen sollte, ob da nicht wirklich vielleicht auch noch was passieren muss, im Beispiel entweder einen gecutten Spieler nochmal zu holen oder vielleicht sogar dafür zu traden. Also Flo, du bist ehemaliger Wide Receiver, teilst du meine Bauchschmerzen oder ist einfach nur mein Magen ein bisschen flau geworden in der langen Offseason?
Nee, ich teile die schon. Und natürlich hast du John Ross auch erstmal nicht auf dem Tacho. Ich meine, der hat Rookie-Minicamp gespielt und hat da auf sich aufmerksam gemacht. Dann reden wir über Tagesform oder vielleicht auch die ärztlichen Untersuchungen, die ganz gut aussehen, wo du dann denkst, hey, vielleicht ist das einer und so. Aber am Ende müssen die sich ja alle auf dem Feld unter echten Bedingungen dann auch beweisen. Und das hat einen Grund, warum der nicht erfolgreich Football gespielt hat in der NFL. So. Und so dünn, wie du aufgestellt bist, das ist natürlich gefährlich. Ich habe gerade, als du berichtetest, habe ich mich gerettet mit dem Gedanken, Saquon Barkley ist ein guter Receiving Back. Das hilft uns an der Stelle aber auch nicht wirklich weiter, denn du brauchst natürlich in der Tiefe, gerade dann, wenn dir mal ein Spieler ausfällt oder so, dann brauchst du ja, adäquaten Ersatz. Und ob du den mit Ross jetzt hast an dieser Stelle, I don't know. Aber du hast es angesprochen. Howie Roseman wird sicherlich eine Lösung haben, hoffentlich eine Lösung haben. Und dass er in diesem Wide-Receiver-Game Lösungen hat, das hat er bewiesen schon dieses Jahr. Ich meine, wenn man jetzt so links und rechts guckt, was auf Wide-Receiver in der Liga passiert, da können wir nur wieder aus der Ferne applaudieren, nochmal mehr und Howie Roseman sagen, ey, alles richtig gemacht mit dem Deal für die Jungs da bei den Eagles.
Das hat er und schön, dass du es ansprichst. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich meine, ihr habt es alle mitbekommen, selbst wenn wir in unserer schönen Midnight Green Bubble drin sind oder in der Kelly Green Bubble für Flo, damit es nicht Midnight Green ist.
Alles gut.
Habt ihr natürlich mitbekommen, dass es mittlerweile einen neuen bestbezahlten Non-Quarterback gibt, der bestbezahlte aller Zeiten, nämlich Justin Jefferson, habt ihr mitbekommen, hat verlängert bei den Minnesota Vikings. Er hält jetzt $35 Millionen pro Jahr, das ist eine ganze schöne Stange Geld. So viel hat vor ihm noch kein anderer Nicht-Quarterback bekommen. Ihr wisst es auch, AJ Brown ist auch natürlich ganz vorne dabei mit seinen $32 Millionen. Auch da hat ja Howie Roseman relativ früh reagiert und ihn seinerzeit zum besten Wide Receiver gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt hiermit auch nicht mehr aktuell. Und warum war das so smart? Und da kommen wir gleich zu ein paar Fällen von vielleicht GMs, die nicht so ganz smart unterwegs waren. Devontae Smith, und das erscheint jetzt in einem ganz anderen Licht. Habt ihr auch gesehen, das kam selbst für Flo und mich ein bisschen überraschend, dass es so früh schon war. Hat mich ja auch einen Tim's Take gekostet. Wurde verlängert für $25 Millionen jährlich. Das war in dem Moment, als er sozusagen diesen Preis bekommen hat für einen in Anführungszeichen 1B-Receiver, das ist er ja, nachdem AJ Brown sicherlich der 1A-Receiver ist, eine ganz schöne Stange Geld. Aber mit diesem groundbreaking Deal hat sich nochmal sozusagen das ganze Gehaltsgefüge massiv nach oben geschoben, eben durch diesen Justin Jefferson Deal mit $35 Millionen pro Jahr. Und das hat jetzt massive Auswirkungen. Warum? Und warum ist das auch für die Eagles relevant? Weil das kann unseren Freunden in Anführungszeichen aus Texas, den Dallas Cowboys, mal so richtig auf die Füße fallen. Und das sehen wir jetzt schon. Es gibt da einen kleinen Holdout von CeeDee Lamb, der eben halt nicht am Start war, weil er eben jetzt auch seinen neuen Vertrag haben will. Und CeeDee Lamb sieht sich, zu Unrecht oder zu Recht, das wollen wir hier in diesem Podcast gar nicht diskutieren, dafür gibt es andere Podcasts, sieht sich als mindestens mal genauso gut wie Justin Jefferson. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass beispielsweise auch ein Dak Prescott noch auf seinen Vertrag wartet und auch dort sich natürlich die Verträge beispielsweise durch einen Jared Goff die massiv verschoben haben, war es vielleicht nicht so smart, so lange zu warten. Und da Howie Roseman überragenden Job gemacht, frühzeitig die Schäfchen ins Trockene gebracht. Und das Schäfchen Devontae Smith wurde auch auf der PK jetzt vor kurzem angesprochen, ob er denn traurig sei, dass er eben nur $25 Millionen bekommen hat. Weil das müsst ihr euch auch mal vor Augen führen. Devontae Smith ist ja wirklich ein überragender Wide Receiver, kriegt jetzt 25 Millionen, war ein super Deal noch vor kurzem. Jetzt plötzlich kriegt er $10 Millionen pro Jahr weniger und wird sich wahrscheinlich überlegen, hätte ich vielleicht mal doch meinen Agenten irgendwie gefeuert oder mal einen anderen genommen. Das ist schon krass und da wird noch auch was ganz anderes passieren. Wir sehen es bei Miami, auch die laufen in gewisse Cap-Probleme rein. Jalen Waddle, der Nächste, der auf den großen Deal wartet, ein überragender Wide Receiver. Also das war sehr, sehr smart von Howie Roseman. Und jetzt warten wir natürlich und sind mal gespannt, was Flo gleich zu dem Thema sagt. Und dann, Stichwort Holdout, würde ich noch mal gerne was anderes in die Runde werfen. Aber bleiben wir erstmal ganz kurz bei der Wide Receiver und Justin Jefferson Story.
Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Amon-Ra St. Brown, der schwimmt da ja auch oben mit, auch zu Recht, wie ich finde. Und noch ein Wort zum Schäfchen CeeDee Lamb. Wenn er sagt, ich bin so gut, mindestens so gut wie Justin Jefferson, dann muss er das sagen, Tim. Das finde ich auch total nachvollziehbar. Also jeder von uns wird es genauso machen. Und ich sage, bei den Statistiken und bei der Leistung und dann mal Respekt und Props an CeeDee Lamb. Also bezahlt den, aber macht's einfach schlauer, macht's einfach so wie Howie Roseman, bezahlt den früher und dann habt ihr dieses Problem nicht in Texas und bei den Cowboys. Insofern, ich verstehe total, warum sich CeeDee Lamb so verhält, wie er sich verhält. Ich find's auch legitim zu sagen, ich bin ein genauso guter Receiver wie der Top-Receiver in der Liga, also brauche ich auch dasselbe Geld. Das ist am Ende des Tages ist ein Business und dann muss er das sagen. Insofern, ja, also dass die Dallas Cowboys sich jetzt nicht so glücklich verhalten haben in letzter Zeit und zwar nicht nur in dieser Angelegenheit, sondern ja auch beim Draft und mit Aussagen und so, das wissen wir. Trotzdem darf man diese Franchise und dieses Team mit diesem Quarterback im Übrigen auch, Dak Prescott ist ganz weit weg davon, ein schlechter Quarterback zu sein, niemals abschreiben. Und ich bin immer besonders gespannt, nicht nur, weil es eine Rivalry ist, sondern auch, weil es einfach ein Duell meistens auf Augenhöhe ist, bin meistens oder immer gespannt, wenn es gegen die Dallas Cowboys geht. Insofern, das Geschäft ist das eine, das Sportliche ist das andere und aus einigen Perspektiven kann ich das total nachvollziehen, zumindest wenn wir über Spielerseite nachdenken.
Das ist so. Die Dallas Cowboys werden auch definitiv ein gewichtiges Wörtchen mitreden, ja, um den Division-Sieg. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir hoffen natürlich alle, dass der Trend sich fortsetzt seit gefühlt 120 Jahren und wir wieder einen neuen Division-Sieger, nämlich die Eagles, sehen werden und nicht die Wiederholung oder die Titelverteidigung der Dallas Cowboys. Also bin ich mir mal relativ sicher, dass die Eagles das hoffentlich hinkriegen. Aber, und Flo, du hast es auch gesagt, da sind ein paar Entscheidungen getroffen worden. Wir wollen jetzt kein Bashing machen, also deswegen ganz objektiv nur, die sich als, sag ich mal, kontrovers herausstellen. Und eben angesprochene Vertragsverlängerungen werden dazu führen, dass die Dallas Cowboys, wenn sie nicht aufpassen, sehr, sehr schnell in die Cap-Hölle kommen. Die werden Probleme kriegen, eben mit dem Salary Cap. Und das heißt, da ist die Tendenz, aber so ein Turnaround mit einem guten Management kann man auch wieder schnell hinkriegen, gehen da in die falsche Richtung, wo ich finde, da können wir aber, oder werden wir, Flo und ich, auf jeden Fall drauf eingehen, wenn wir uns mal unsere Division noch mal genauer anschauen vor dem Saisonstart. Das, was aktuell bei den Dallas Cowboys nicht gut aussieht, finde ich persönlich, sieht bei den Washington Commanders sehr gut aus. Also das könnte vielleicht so der nächste Rivale werden, der kommt. Ich meine, die Giants werden sicherlich noch ein, zwei Jährchen brauchen für ihren Rebuild, das denke ich. Die Commanders, je nachdem natürlich auch, wie Daniels sich anstellt, könnte vielleicht ein bisschen schneller gehen, schneller als uns das lieb ist in Philadelphia. Aber da, wie gesagt, können wir sehr, sehr froh sein, dass wir mit Howie Roseman jemanden haben, der das im Griff hat und dementsprechend es bei den Eagles da sehr, sehr gut aussieht. Und jetzt komme ich zu dem, was Flo gesagt hat, er sich denken kann, wo ich hin will, weil wo es nämlich nicht so gut aussieht und auch da generell kein Fingerpointing und auch keine Schadenfreude. Aber was aktuell bei den New York Jets passiert, ist schon eine ziemlich große Shitshow. Ja, das heißt, Rodgers nicht dabei, ja, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht ist er wieder in irgendeiner Höhle ohne Tageslicht und weiß nicht mehr, wie er rauskommt, keiner weiß es, inklusive Robert Saleh, der eben auch nicht sagen konnte, warum Rodgers nicht da war und eben auch, und deswegen bringe ich die Story, Haason Reddick ist eben auch im Holdout. Und das ist eine ganz, ganz interessante Story. Und interessiert mich deine Meinung zu auch, Flo. Warum machst du das als New York Jets? Tradest für Haason Reddick, den du dann holst, der noch ein Jahr, wie wir wissen, Vertrag hat. Die Eagles genau aus dem Grund haben eben den Vertrag nicht verlängert, haben nochmal geschaut, dass sie Draftkapital kriegen und geben ihn eben her. Und jetzt sind die New York Jets da und geben ihm halt keinen neuen Vertrag. Und genau das ist der Grund, warum Haason Reddick da eben jetzt nicht aufgeschlagen ist. Und da muss ich sagen, verstehe ich die Logik nicht. Warum tust du das als Team? Offensichtlich unabgestimmt, weil sonst wäre eben Haason Reddick jetzt auch dort und nicht irgendwo anders und wartet auf seine Vertragsverlängerung. Das kann ich nicht verstehen. Flo, hilfst du mir? Verstehst du es?
Nee, das kannst du auch nicht verstehen. Ich habe gerade kurz überlegt, was denn in den meisten Fällen das Ergebnis dieser Holdouts ist, ne? So, also wir werden Haason Reddick bei den Jets sehen. Wir werden Aaron Rodgers bei den Jets sehen. Das wird sich alles in Selbstgefallen auflösen, glaube ich, sagt man. Und das wird funktionieren. Ich mag dieses große Theater um diese Holdout-Geschichten eigentlich nicht. Aber der Weg dahin, das finde ich schon relativ absurd. Jetzt sind wir kein Teil des Front Office bei den New York Jets. Aber auch die Art und Weise, wie Saleh jetzt auf das Wegbleiben von Rodgers reagiert hat. Rodgers hat ja irgendwie auch so eine komische Begründung geliefert. Ne? Also bringt alles nichts, Minicamp und so ist alles Quatsch. Wir wollen ja erfolgreich Football spielen am Ende und so. Das sieht jetzt nicht sehr harmonisch aus. Ich glaube aber auch, dass das Teil der Selbstinszenierung von diesem Quarterback ist, der natürlich irgendwie mit Pauken und Trompeten und einer Amerika-Flagge in Spiel 1 zurückkehren muss, in der Hoffnung, dass er irgendwie gerade auslaufen kann. Das gönne ich ihm und uns und der Liga im Übrigen wirklich. Ich möchte auch, dass Aaron Rodgers erfolgreich Football spielt und eine starke Saison hat und so. Der ist Teil dieser Liga. Bei Reddick finde ich es irgendwie komisch. Ich meine, der macht das, was man machen muss, und der wird sicherlich die Schultern zucken und mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn im Moment durch den Alltag gehen. Ich drehe es jetzt mal um und werf dir mal den Ball zurück und sag dir, was Hassan Reddick macht als Neuzugang in diesem Team, ist jetzt aber auch kein cooles Signal, muss man auch mal sagen. Also ich glaube, da müssen beide Gewerke einfach mal einen Schritt aufeinander zumachen und offenen Auges mal besprechen, was da schiefgelaufen ist.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, die Jets kommen aus einer sehr, sehr enttäuschenden Saison, was natürlich nicht zuletzt auch an dem großen Verletzungspech hing. Die haben ein unglaublich gutes Team. Die sind auch gerade in ihrem Window drin, ja, wo sie Wilson haben, wo sie Sauce Gardner haben. Das ist ein richtig gutes Team. Und dann diese Unruhe zu haben. Ich bin bei dir, diese Holdouts darf man auch nicht überbewerten. Aber was sie definitiv nicht bringen, ist gute Stimmung. Und gerade bei so einem Team, was jetzt aus einer enttäuschenden Saison rauskommt, dieses Jahr angreifen will, weil maximal hat Aaron Rodgers noch 2 Jahre vor sich. Genau, maximal. Und wir haben auch schon gesehen, vielleicht war auch einer der Gründe, dass er wirklich jetzt immer noch an der Achillessehne verletzt ist, weil auch da, das habt ihr sicherlich alle auf Social Media gesehen, gab es ja auch dieses Bild, wo er plötzlich dann irgendwie sich hat behandeln lassen müssen nach einer Trainingseinheit. Also eben nicht natürlich in einem Minicamp, weil da ist er nicht am Start. Also, das als New York Jets-Fan hätte ich jetzt eben halt auch ein flaues Gefühl im Magen, weil eigentlich wolltest du letztes Jahr schon angreifen, du willst dieses Jahr wieder angreifen. Weil dann ist nämlich auch die Frage, du wirst wahrscheinlich solide Saisons spielen, ähnlich wie letztes Jahr. Heißt, du wirst nicht hoch picken, wenn Aaron Rodgers vielleicht Ende nächster Saison schon aufhört, spätestens in 2 Jahren. Dann brauchst du eben den nächsten Quarterback. Und das wissen wir alle, wie mühsam das sein kann. Also von daher, fingers crossed, ich habe auch Sympathien für die Jets. Habe sie auch schon tatsächlich ja 2-mal im Stadion gesehen. Würd's ihnen wirklich gönnen, weil die Fans haben wirklich, auf Deutsch gesagt, viel, ich formuliere es höflich, Mist gefressen in den letzten Jahren. Würde es ihnen wirklich gönnen, dass es bei den Jets, außerdem ist ja die AFC, die kann uns ja ein bisschen egal sein, erstmal bis zum Super Bowl, dass die wirklich eine gute Rolle spielen. Hätten sie verdient, aber aktuell, ja, läuft es da noch nicht so rund.
Tim wollte das Wort Scheiße sagen, ich übernehme das gern für dich. Scheiße. Wir fliegen auf keinen Fall raus aus der Gewinnerliste des Mandatory Minicamp ohne ein Special-Teams-Thema. Tim, deine Bühne, los.
Was sollen wir dazu sagen? Special Teams, ihr wisst es, die sind nicht unwichtig, ganz im Gegenteil, sie sind extrem wichtig. Und Flo hat das seinerzeit, könnt ihr mal in einen der letzten Podcasts reinhören, ganz wunderbar erklärt bei den Regeländerungen für die kommende Saison. Ihr wisst es alle, die Kickoff-Rule hat sich verändert, die sieht ähnlich aus wie in der European League of Football. Wer sie noch nicht kennt, schaut es euch gerne mal dort an. Ist ganz, ganz
gute
spannend.
Gute Returns gesehen.
Ja,
gute Returns
genau.
Gesehen schon in der ELF. Also das sieht ganz gut aus, was da passiert. Ich habe mich ein bisschen angefreundet.
Ja, ich war super skeptisch, als die ELF diese Regel eingeführt und dachte so, oh nee, muss man irgendwie dieses Spiel da so verändern? Aber was haben wir denn gesehen? Ja, die Kicks gingen meistens out of bounds, dann ist das irgendwie ganz normal gestartet, ohne dass es irgendwie Action gab. Jetzt passiert halt wirklich was. Und warum erzählen wir euch die Geschichte von dem neuen Kickoff und mit einem weiteren Gewinner der Special Teams? Natürlich, ihr habt es geahnt, von einem meiner Lieblingsspieler der Philadelphia Eagles, Shake Elliott, gilt als einer der großen Gewinner. Warum? Nicht, dass der Junge einen guten Job macht. Ja, das macht er sowieso. Er ist einer der besten 3 Kicker in der NFL. Aber er scheint halt mit dieser neuen Regel besonders gut zurechtzukommen. Und jetzt kommt's. Ich musste tatsächlich googeln, ob es dieses Wort wirklich gibt. Aufgrund seiner Akkuratesse. Flo, kanntest du dieses Wort? Ich habe was gelernt.
Seine Akkuratesse? Als Substantiv, ja?
Ja, das ist das Substantiv von akkurat. Ich wusste es auch nicht. Okay. Ab jetzt, Jungs und Mädels da draußen, werde ich versuchen, dieses Wort in jedem von unseren Podcasts zu verwenden. Ist einfach überragend. Also mehr Klugscheißen geht gar nicht, als über die Akkuratesse zu reden. In diesem Beispiel von Shake Elliott. Hoffentlich reden wir bald auch über die Akkuratesse von Jalen Hurts, aber dazu mehr später.
Ich werde das safe mit in den Alltag einfließen lassen. Wenn morgen früh der Frühstückstisch gedeckt ist, werde ich erstmal unten einen Shoutout loslassen und werde sagen, Mensch, mit was für einer Akkuratesse ihr hier den Tisch gedeckt habt. Sehr gut.
Ja, sensationell. Man lernt nie aus. Und Shake Elliott macht offensichtlich einen überragenden Job, nämlich den Ball beim Kickoff wirklich an der 5-Yard-Line zu platzieren. Das wiederum hat bedeutet in den Trainingseinheiten bei den Eagles, dass das empfangende Team, das Receiving-Team auf der dann sozusagen Offense-Seite seltenst über die eigene 20-Yard-Line kam. Also sollte sich herausstellen, dass wirklich Shake Elliott hier seine Fähigkeiten im Rahmen dieser neuen Kickoff-Rule wirklich perfektionieren kann, ist das ein riesengroßer Vorteil für die Philadelphia Eagles. Und da freuen wir uns und insbesondere ich als Special Teams Lover ganz besonders drüber.
Stell dir mal vor, dann fängst du irgendwie an der 18 an, also alles andere als Touchback letztes Jahr, gehst mit der Defense, gehst du direkt mit einem 3 and out, gehst du aufs Feld, Offense drauf, mit einer guten Feldposition, Touchdown, Extrapunkt, Jack Elliott, 7-0. Danke, nehme ich.
Absolut.
Total cool. Neben all den positiven Dingen gibt es aber auch Erkenntnisse aus dem Minicamp, ja, die vielleicht Grund zur losen Sorge sind. Von Verlierern zu reden, das ist jetzt vielleicht ein wenig too much an dieser Stelle. Trotzdem, die Defensive hat die Offense dominiert in diesen 3 Tagen. Wir wissen, Offensive Coordinator Kellen Moore bringt ein neues System mit nach Philadelphia, ein System, das sich natürlich etablieren muss. Das braucht Zeit und das vor allem auch ein guter Fit für den Franchise Quarterback sein muss. Die etwas ernüchternde Erkenntnis, und ich glaube, das können wir sagen, Jalen Hurts, der hat ganz schön gestruggelt im Minicamp. Jetzt werden auch noch Stimmen laut, die sagen, Hurts und Sirianni, das stimmt hinten und vorne nicht. Man muss dazu sagen, wir bewegen uns hier jetzt ganz hart auf der Spekulationsseite. Ne? Es gab wohl eine PK, da wurde Jalen Hurts nach dem neuen Nick Sirianni und dessen Qualitäten gefragt im Vergleich zu dieser verkorksten letzten Saison. Wir erinnern uns, Sirianni hat dann ja auch das Offensive Play Calling aufgegeben, hat gesagt, er lässt jetzt mehr Raum, in diesem Fall dann für Kellen Moore eben. Jedenfalls hat Jalen Hurts seinen Head Coach jetzt nicht gerade, na wie formuliere ich es am besten, also nicht gerade supported in seiner Antwort. Ne? Der wusste gar nicht so recht, was er sagen sollte und schon heißt es in Philadelphia, und das weißt du besser als ich, Tim, das ist eine Sportstadt, die absolut fanatisch ist, schon heißt es in Philadelphia, Coach und Quarterback, da stimmt was nicht. Tim, ganz bewusst so formuliert, ist Jalen Hurts unzufrieden mit seinem Headcoach und ist er ein Verlierer des Minicamps?
Also meine Antwort darauf ist nein. Flo und ich haben es auch in vorherigen Podcast-Episoden schon erläutert. Flo, du hast eben auch erwähnt, Philadelphia lebt und atmet American Football. Die Jungs und Mädels dort in den Medienhäusern sind sehr aggressiv in Philadelphia, das ist bekannt. Es ist eine sehr, sehr kritische Medienlandschaft dort. Die leiden aktuell, und so formuliere ich es mal auch, unter der Langeweile oder dem, dass nicht so wirklich viel passiert, und suchen sich Stories. Das führt auch zu großem Unmut. Die Fans sind damit natürlich sehr unhappy, dass dort jetzt versucht wird, irgendwelche Stories zu kreieren. Da gab es ja auch andere Stories mit AJ Brown ist unzufrieden, hat sich auch rausgestellt, absoluter Bullshit, ja, und in diese Kategorie würde ich jetzt eben auch das Thema packen.
Was für ein Kaugummi auch, diese AJ Brown-Geschichte, das hat ja ewig gedauert.
Ganz genau, und jetzt auch da versuchen wieder jetzt irgendwie Sirianni und Hurts, mögen sie sich nicht, das ist, finde ich, ein absoluter Schmarrn, weil auch da wissen wir, Hurts hat ja auch diverse Male über die letzten Jahre gesagt, wie gut sein Verhältnis zu Nick Sirianni ist. Ich meine, er hat ihm ja auch viel zu verdanken. Ich meine, Nick Sirianni hat ihn zum uneingeschränkten Nummer 1 Quarterback bei den Eagles gemacht in den letzten Jahren, stand mit ihm im Super Bowl, also das ist wirklich Quatsch, aber Teil 2 deiner Frage, ist Jalen Hurts ein Verlierer des Minicamps? Und da würde ich sagen, Verlierer ist ein bisschen hart. Du hast es erwähnt, einen Gewinner, den haben wir jetzt bewusst erstmal sozusagen in die Verliererseite reingeschoben, um es nicht vorwegzunehmen. Ein Gewinner ist sicherlich ganz klar die Defense, die wirklich jetzt hier scheinbar sehr, sehr schnell sich in das neue Regime von Vic Fangio eingefunden hat. Das macht mir persönlich extrem gute Laune, weil den Spruch, sorry dafür, der ist sehr abgetroschen, aber er stimmt trotzdem, Defense wins Championship. Und mit der Defense aus dem letzten Jahr hättest du keinen Blumentopf gewonnen. Bin ich sehr glücklich, dass die jetzt wirklich gut reingekommen sind. Weniger gut reingekommen ist eben die Offense. Jalen Hurts hat in einem Interview gesagt, 95% des Playbooks ist neu. Ist auch gut, ja, weil das alte Playbook, wie wir es gesagt haben, war ja sehr dünn. Wir haben ja relativ wenig gesehen von Motions und irgendwelchen Kreativspielzügen, mal ganz zu schweigen. Also von daher ist es erstmal gut, dass 95% neu ist. Schlecht ist natürlich, dass es aktuell natürlich noch ein bisschen rostig wirkt und noch nicht eingespielt. Ich glaube, das ist ganz normal, dass das eine Zeit dauern wird. Aber man lässt sich oder man muss notieren, die Offense ist noch nicht da, wo sie sein muss. Ist auch okay, dauert noch ein bisschen, bis die Saison losgeht. Aber die Offense aktuell ein Verlierer des Minicamps, die Defense ganz klar ein Gewinner. Und zum Thema Defense und Kopfschmerzen und Bauchschmerzen fand ich, und Flo, du hast es vielleicht auch gelesen, bemerkenswert ein Interview, was Brandon Graham gegeben hat jetzt. Er hat nämlich gesagt, über die letzte Saison, Stichwort Coaching, we didn't have the right coaches in the right positions last year, leading to errors. And how we fix that now. Also das ist eine krasse Aussage. Ich meine, das schießt natürlich massiv gegen Sean Desai und Matt Patricia. Also dass jetzt sozusagen die neuen Coaches da einen guten Job machen, auch zwingend nötig. Schon harter Tobak. Und am Ende muss man sagen, vielleicht jetzt auch nicht die ganz feine Art, da so nachzutreten. Wenn es stimmt, muss man es sicherlich erwähnen, um vielleicht auch das eine oder andere einzuordnen, was da passiert ist. Aber das finde ich schon hart. Von daher, ja, Offense sieht noch nicht so gut aus, Defense sehr gut. Mit Blick darauf, was Brandon Graham zur letzten Saison sagt, puh, zwingend notwendig.
Und der Beweis in Anführungszeichen für das, was immer nur spekuliert wurde, nämlich dass in der letzten Saison im Lockerroom, gerade auch durch die Leader und so, viele Diskussionen geführt wurden zu Coaching-Staff, zu Maßnahmen innerhalb des Coaching-Staff, ständige Wechsel, ein ewiger Eiertanz, der da stattgefunden hat. Die waren alle sehr brav dann an den Mikrofonen, Brandon Graham natürlich auch. Dass er das jetzt raushaut, finde ich auch nicht so smart. Aber es zeigt eigentlich, dass es da wirklich sehr gekocht hat, sehr rumort hat in der letzten Saison. Gut, dass es das im Moment nicht tut, mal abgesehen von diesem kleinen Hurts-Sirianni-Beef, ob es diesen Streit nun wirklich gibt oder nicht, lassen wir das so dahingestellt. Ich finde, du hast das wunderbar eingeordnet, Tim. Noch einer, von dem man Stand heute nicht so genau weiß, was man von ihm halten soll oder was mit ihm passiert bei den Eagles, ist Cornerback James Bradbury oder sollte ich vielleicht Safety sagen? Ich weiß es nicht so genau. Das war schon einigermaßen überraschend, als wir gehört haben, dass James Bradbury im Minicamp plötzlich Reps als Safety bekommt. Zeigt aber auch, dass auf der Safety-Position vielleicht noch Bedarf besteht, was die Tiefe angeht. Hast du vorhin auch schon mal angeteased, Tim. Nochmal zur Erinnerung, Justin Simmons ist ja immer noch zu haben, glaube ich, ne? Die Eagles sind ja ein potenzieller Landing-Spot für den vierfachen All-Pro-Safety, der im März nach 8 Saisons bei den Broncos von den Broncos entlassen wurde. Aber wir wollen ja über James Bradbury sprechen. Ich finde, die Zeit des James Bradbury-Bashings im Brotherly Talk ist vorbei. Also wir wollen jetzt nicht zurückgucken ewig auf die letzte Saison und auf einzelne Plays und all diese Dinge, sondern nach vorne, finde ich, und fragen uns in dem Zusammenhang, ist James Bradbury gut genug, um den Eagles in der kommenden Saison zu helfen? Und da muss ich nach wie vor sagen, nee, ist er nicht. Ich meine, der hat natürlich jetzt auch viel Pech. Der kommt rein ins Camp, hat wahrscheinlich eine gute Hoffnung, dass er Reps bekommt, sich zeigen kann auf Cornerback. Und dann ist eigentlich das Erste, was Nick Sirianni sagt, ne? James Bradbury kriegt Snaps als Nickel Corner und als Safety. So, und dann verletzt sich Bradbury ja auch relativ früh, musste am ersten Tag, glaube ich, schon raus und dann haben wir ihn kaum noch gesehen oder im Grunde gar nicht mehr für den Rest des Minicamps. Ich meine, für Verletzungen kann keiner was. Trotzdem, er konnte sich nicht zeigen, er konnte das Scheme nicht verinnerlichen in diesen 3 Tagen. Der hat ein schlechtes Jahr gehabt und jetzt mal nach vorne geguckt. Was sind denn seine Möglichkeiten innerhalb dieses Rosters? Und ich finde, das ist eine spannende Frage. Ne? Wir haben über das Secondary gesprochen, mit Slay, mit DeGene, mit Mitchell, Ringo und. Die Erkenntnisse aus dem Minicamp, die sind überschaubar. Und für mich stellt sich bei James Bradbury eigentlich nur die Frage, Stand heute, behältst du ihn oder wirst du ihn los? Ehrlich gesagt. Also mal nicht Start, Bench, Cut, sondern Keep oder Cut bei Bradbury. Wie siehst du das?
Ja, für mich hat das ganz viele Dimensionen. Die erste Dimension ist, du bleibst natürlich, wenn du ihn cuttest, auf einer ganzen Menge an Geld sitzen. Dementsprechend, wenn du ihn cuttest, sagst du, ich zahle dich, aber ich zahle dich dafür, dass du jetzt nicht mehr hier bei mir im Gebäude rumhüpfst. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Also es ist nicht so, dass wenn die Eagles ihn jetzt cutten, sie dann sozusagen einfach sein Gehalt einsparen und irgendwie kein Dead Cap entsteht, sondern ganz im Gegenteil. Das würde schon massiv ins Kontor schlagen. Vor dem Hintergrund denke ich, kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Wie ist seine Motivation, wie ist seine persönliche Einstellung? Will er wirklich nochmal angreifen? Ich meine, dass die letzte Saison nicht gut war, das wird er selber wissen. Hat er das richtige Mindset oder sagt er, das ganze Kind hier ist eh in den Brunnen gefallen? Ich möchte einfach weg aus Philadelphia, das wird nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das ganze Fanbashing mit irgendwelchen Mülltonnen, die vorm Novacare sitzen oder stehen, besser gesagt. Ich brauche einen Restart. Wenn es so wäre, dann musst du es vielleicht machen, um nicht einen wertvollen Roster-Spot irgendwie zu blockieren, plus irgendwie vielleicht einen Stinkstiefel im Team zu haben. Das ist das eine. Also hat er das Mindset, will er nochmal angreifen? Ganz wichtige Frage. Aber wenn er es hat, würde ich ihn, glaube ich, eher lieber behalten, weil, wie gesagt, er ist einfach sehr teuer, selbst wenn du ihn cuttest. So, der zweite Teil ist ja auch ein ganz valider, den du angebracht hast, nämlich, dass er jetzt halt auch gegebenenfalls auf Safety eine Transition durchführt. Das sage ich aber auch auf der anderen Seite. Ja, erstmal total verständlich. Wir haben darüber gesprochen. Es sind die Eagles ein bisschen dünner aufgestellt auf der Safety-Position. Auf der anderen Seite, welche Fähigkeit ist denn als Safety nicht ganz unwichtig? Ja, und abgesehen davon, dass du natürlich auch irgendwie Coverage spielen können musst, ist aber dieses ganze Thema Tackling jetzt gar nicht mal so unwichtig als Safety. Und wo haben wir letztes Jahr richtige Probleme bei Bradbury gesehen? Ja, auch eben halt bei Missed Tackles. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht das Tackling nochmal ein bisschen wichtiger auf der Safety-Position. Weiß ich nicht, ob man ihn wirklich zu einem guten Safety machen kann. Also das wäre für mich da nochmal das Fragezeichen.
Und damit sind wir dann durch mit den Gewinnern und Verlierern des Mandatory Minicamps bei den Eagles hier im Brotherly Talk. Noch einmal, das Training Camp startet dann am 22. Juli. Schon mal Knick ins Ohr, ist gar nicht mehr so lange hin. Bis dahin wird es einigermaßen ruhig, muss man auch sagen. Für euch wird es jetzt aber spannend und vielleicht geht für euch sogar ein Traum in Erfüllung. Und ihr jetzt so, cool, Tim macht wieder einen Philly Fun Fact. Ja, das stimmt, das ist natürlich ein Träumchen, klar. Nee, ich wollte aber im Zusammenhang mit dem PFF noch erzählen, dass ihr als Fans vielleicht demnächst Owner der Philadelphia Eagles sein könnte, zumindest zum Teil. Und zwar genau dann, wenn Jeffrey Lurie tatsächlich demnächst einen Minority Share der Eagles verkauft. Was es damit auf sich hat und was der Philly Fun Fact damit zu tun hat, das hört ihr jetzt von Tim. Hier ist unser PFF. Ein Träumchen.
Ja, auch in der sauren Gurkenzeit können und wollen wir euch nicht ohne einen Philly Fun Fact aus dem Brotherly Talk entlassen. Und diese Geschichte, die Flo und mir untergekommen ist, die hat sich dazu eigentlich angeboten. Aber ihr werdet sehen, wir werden ganz, ganz schnell ganz woanders landen, als eben bei dieser Eingangsgeschichte, dass wir alle, natürlich nicht, aber dass wir alle zumindest theoretisch bald einen Anteil an den Philadelphia Eagles besitzen könnten, hängt damit zusammen, dass Jeffrey Lurie, der Owner der Eagles, mittlerweile 74 Jahre alt, angekündigt hat, dass er eben einen Minority Share, sprich eine gewisse Minderheitsanteil an den Philadelphia Eagles verkaufen möchte. Aktuell ist es so, zu 100% gehören die Philadelphia Eagles eben Jeffrey Lurie. Warum ist das so? Weil nämlich der sehr wohlhabende Jeffrey Lurie 1994 die Philadelphia Eagles gekauft hat. Damals, sehr, sehr spannend, für die Rekordsumme einer Sport-Franchise von 185 Millionen Dollar. Also ich wiederhole das nochmal ganz kurz. 1994 hat Jeffrey Lurie für 185 Millionen Dollar die Philadelphia Eagles gekauft und wurde damit von vielen, vielen, vielen Kommentatoren, gerade aus der Businesswelt, seinerzeit ausgelacht als einer der schlechtesten Deals aller Zeiten. So, wo sind wir heute? Der arme Jeffrey Lurie 1994, also der arme reiche Jeffrey Lurie, wurde hart gedisst. Wie kann er denn so einen Quatsch machen, für 185 Millionen teuer, damals Rekordpreis, die Philadelphia Eagles zu kaufen? Ja, heute lacht Jeffrey Lurie, denn die Philadelphia Eagles werden taxiert auf einen Wert von 7,5 Milliarden Dollar. Um ein bisschen mehr als die 185 Millionen, die der gute Jeffrey Lurie damals seinerzeit gezahlt hat. Und was bedeutet das? Warum? Erstmal Frage 1. Warum möchte er das tun? Ja, die Antwort liegt auf der Hand. Jeffrey Lurie ist nicht mehr der Jüngste. Er hat immer noch sehr, sehr viel Geld. Sein Vermögen wird aktuell geschätzt auf 5,4 Milliarden. Also da ist noch genug Geld da. Aber einen gewissen Anteil daran zu verkaufen, also sprich keine Sperrminorität, also er wird nicht irgendwie 25% oder so hergeben, aber nehmen wir mal an, Jeffrey Lurie würde 10% der Philadelphia Eagles verkaufen, dann wären das 750 Millionen Dollar und er hätte immer noch 90% und kann machen, was er will. So, genau das ist gerade jetzt seine Absicht, er möchte nochmal sozusagen ein bisschen Cash einsammeln. Ob es jetzt 10% sind, 5% oder vielleicht auch 12%, das werden wir alles sehen, das ist nicht genau klar und das ist nicht genau kommuniziert, soll es auch gar nicht sein, aber sprich, er wird viel Geld einsammeln. So, jetzt könnten wir sagen, wunderbar, interessante Geschichte, Tim, Fun Fact, 185 Millionen Dollar. Nee, das ist eigentlich nur die Einleitung und jetzt wird's ganz dubios für den eigentlichen Philly Fun Fact. Und der hängt damit zusammen, wer sich denn spaßeshalber, vielleicht hat er es auch ernst gemeint, nämlich interessiert hat für eben einen Anteil. Als nämlich Adam Schefter verkündet hat, Jeffrey Lurie möchte Anteile an Philadelphia Eagles verkaufen, hat sich per Direct Message, natürlich so, dass es jeder sehen konnte, ein gewisser Jake McElhenney gemeldet, der gesagt hat, hey, lieber Jeffrey, kontaktier mich mal, ich will auf jeden Fall einen Anteil an Eagles kaufen. Und wer das ist und was das mit der meiner Meinung nach besten Serie aller Zeiten aus Philadelphia zu tun hat, dazu kommen wir nämlich jetzt im zweiten Teil der Philly Fun Facts. Wer ihn noch nicht kennt, Jake und den Nachnamen, da tue ich mich immer wieder schwer, natürlich nicht Jake, sondern Rob McElhenney, ist nämlich ein mittlerweile sehr, sehr reicher Mann. Und warum ist er reich? Er hat nämlich 2005 als Produzent eine US-amerikanische Sitcom gestartet, nämlich It's Always Sunny in Philadelphia. Ich hoffe, der ein oder andere Philly-Feinschmecker da draußen wird jetzt sagen, ja klar kenne ich die Serie, überragend. Wer nicht, dem möchte ich es heute mal ein bisschen vorstellen. Ganz, ganz coole Story. So ein bisschen ähnlich aufgebaut wie Friends. Kennt ihr natürlich auch alle da draußen als Sitcom. 2005, wie gesagt, gestartet. Als ganz, ganz amateurhaft gedrehte Serie. Handelt letztlich über eine Gruppe von Freunden, natürlich aus Philadelphia. Rob McElhenney ist auch gebürtig aus Philly. Hat sozusagen da seine Gang zusammengerufen. Eine kleine, schöne Serie gemacht. Sie spielt in einem total runtergerockten Irish Pub, nämlich im Paddy's Pub in Philly. Und da passieren ganz, ganz absurde Dinge in den ganzen Stories. Kleine, schön versnackbare Episodenfolgen mit 20, 25 Minuten. Und wie er das hinbekommen hat, weiß ich selber nicht. Müssen wir mal fragen, wenn wir ihn kennenlernen, als Owner der Philadelphia Eagles zukünftig vielleicht. Auch Danny DeVito begeistert hat, da mitzuspielen. Und das ist schon super spannend. Um was geht's jetzt eigentlich in dieser Serie? Es ist nicht ganz wie Friends, sondern sozusagen mal die böse Art der Friends vielleicht. Oder sozusagen die Dark Version davon. Nämlich, es geht um die durchaus ja moralisch sehr fragwürdigen Aktionen der Hauptfiguren, die sich immer wieder neue völlig schwachsinnige Dinge überlegen, sehr, sehr schwarzer, dunkler Humor, behandeln ganz oft so kontroverse, politisch unkorrekte Themen und das führt natürlich zu ganz vielen chaotischen, absurden Situationen, die die Jungs und Mädels dort in dieser Serie, in diesem Irish Pub in Philadelphia eben kennenlernen. Warum machen sie das? Natürlich möchte Rob McElhenney damit natürlich sehr satirisch auf gewisse soziale und politische Themen irgendwie aufmerksam machen, die sehr absurd sind, auch in den USA, wie wir alle wissen. Und diese Serie ist deswegen auch so schön, weil sie natürlich in ganz, ganz vielen Episoden auf die Philadelphia Eagles referenziert. Eben auch auf die Philadelphia Phillies, die ich ja letzte Woche jetzt am Wochenende in London sehen durfte. Wo eben, und das unterstreicht vielleicht auch mal, dass ihr euch den Mann wirklich mal anschauen solltet, eben Rob McElhenney die Ehre bekommen hat, den First Pitch eben im Olympiastadion für die Philadelphia Phillies auszuführen. Mittlerweile 170 Episoden, 16 Staffeln, also da ist wirklich viel an Geld auch zusammengekommen, weil sie ist eine der am längsten laufenden Sitcoms im US-TV. Und eben, wenn ihr es euch fragt, naja, er hat jetzt eine schöne Serie gemacht, die hat auch 170 Folgen gehalten, der hat auch den einen oder anderen Preis damit gewonnen. Ja, und klar, da freuen sich gewisse Philly-Fans, so wie der Tim oder eben auch der Flo darüber, dass sie so ein paar Eindrücke aus Philadelphia und der verschiedenen, ja, die verschiedenen Sportreferenzierungen bekommen. Aber hat der Mann wirklich Geld? Ja. Der Mann hat Geld, wissen alle die, die gerne Netflix schauen. Er hat nämlich sich einen Fußballverein gekauft mit seinem sehr, sehr guten Freund Ryan Reynolds. Den kennt ihr sicherlich auch alle, spätestens seit Barbie. Den Wrexham AFC, da gibt es eine ganz, ganz schöne Doku, nämlich Welcome to Wrexham, wo er einen viertklassischen walisischen Fußballverein gekauft und den nach oben führt. Heißt, long story short, der Mann hat Geld, der Mann ist Philly die hard, der Mann ist ein Eagles-Fan, nicht nur ein Phillies-Fan. Und der hat offensichtlich Interesse jetzt an den Eagles. Ob es denn so kommt, dass wirklich Rob McElhenney sich Anteil an Eagles kommt, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich eher weniger und vielleicht reicht dann auch das Geld nicht ganz, letztlich um die 750 Millionen Dollar aufzubringen. Aber für was definitiv es reicht ist, wenn ihr Langeweile habt und vielleicht noch ein paar Euro übrig habt oder vielleicht euch schon gegönnt habt, ein Amazon Prime Abo abzuschließen, dann habt ihr wirklich Zugriffe auch auf diese Serie. Große Warnung meinerseits, nicht nur, dass viele Sprüche unter der Gürtellinie sind, aber natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern, aber großes Suchtpotenzial. Always Sunny in Philadelphia, Rob McElhenney, vielleicht der neue Owner oder Teil-Owner der Philadelphia Eagles. Das war ein sehr, sehr bunter, sehr, sehr wilder Willi Fun Fact über den Philly Fun Fact heute in der Ausgabe des Brotherly Talks. Von daher, Always Sunny in Philadelphia, it's always sunny in Brotherly Talk.
Und wenn er es nicht macht, dann machen wir das einfach. Crowdfunding-Aktion läuft. Tim, wollen wir mal sehen, ob das klappt. Und dann sind wir durch für heute. Übrigens, mit was für einer Akkuratesse du da gerade diesen PFF gemacht hast. Ich bin begeistert.
Ich danke Ihnen.
Das war Folge 15 von Brotherly Talk. Mit der Beförderung von Big Dom, mit dem Mantel des Schweigens in Kelly Green, mit Gewinnern und Verlierern des Mandatory Minicamps, mit einer Serienempfehlung, Leute. Mit dem Willi Fun Fact und natürlich mit der Maus und mit dem Elefanten. Oder? Ja, damit haben wir den Folgentitel eigentlich schon. Ich weiß nicht, haben wir den Folgentitel schon, oder?
Ja, ich glaube auch. Also heute haben wir genug wilde Stories gehabt, da wird uns was ganz Kreatives einfallen.
Schreibt uns gern bei Instagram, auch wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder so habt, freuen wir uns immer sehr drüber. Dort seht und hört ihr dann auch, wann wir mit der nächsten Folge um die Ecke kommen. Danke für euren Support, wie immer. Wir hören uns bald hier im Brotherly Talk. Und bis dahin, tschüss und go Birds.
Go Birds.